Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen, allen, denen ich noch nicht Hallo sagen konnte, jetzt mal pauschal in die Runde. Wir sind mit dem Lied an den Anfang des Hebräerbriefes kurz zurückgegangen, was Gott alles für uns getan hat. Letzte Woche Veit nochmal darauf hingewiesen, Mensch, wir müssen aus dem Quark kommen, aus dem Brei kommen. Wir können nicht ewig Flaschenkinder bleiben, sondern müssen feste Kost zu uns nehmen. Aus Hebräer 5, Vers 12, ein Schlüsselvers deiner Predigt, Veit. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch statt fester Nahrung nötig. Heute gehen wir ein Stück weiter. Wir legen noch eine Schippe drauf im Hebräerbrief. Springen an Kapitel 12 des Hebräerbriefes und das Thema der Predigt wäre eigentlich gewesen, ich betone, wäre Kämpfen und Siegen. Ich habe es umgenannt. Ich fand, das passt besser. Abspecken und auf Jesus schauen, um das Ziel zu erreichen. Abspecken und auf Jesus schauen, um das Ziel zu erreichen. Es geht um einen Text, in dem der Schreiber des Hebräerbriefes das Leben der Christen mit dem eines Ausdauerläufers vergleicht. Eines Ausdauerläufers, der im Wettkampf ist, durchhalten muss, egal wie hart der Wettkampf ist, trainieren muss dafür, dranbleiben muss, um die Ziellinie zu erreichen. Zugegeben, ich bin kein Ausdauerläufer, ich sehe auch nicht unbedingt so aus, aber ich fahre gerne Fahrrad. Und ich habe gemerkt, das Bild sagt mir nicht gar zu viel, aber ein Fahrrad, damit kann ich was anfangen. Und deshalb habe ich euch ein Rennrad mitgebracht. Der Tobi und der Joel helfen mir mal kurz und platzieren das hier vorne. Also wir platzieren das so, damit ihr das alle sehen könnt, ne? Und ein Rennrad. Wer von euch noch kein Rennrad gesehen hat, das ist ein Rennrad. Ja, das ist verrückt. Diese Dinger sind auf das minimalste Gewicht optimiert. Da sind keine Schutzbleche dran, kein Gepäckträger, keine Lampen, da ist nicht mal eine Klingel dran. Es ist verrückt. Rennräder wiegen im Schnitt 6 bis 11 Kilo. Ja, also 11 Kilo, dann hast du schon echt ein schweres Ding. Aber optimiert auf absolute Leichtigkeit. Wenn ihr schon mal einen Rennradfahrer gesehen habt, dann wisst ihr, die Jungs, die haben keinen Gramm zu viel am Körper. Und wenn man sich deren Oberschenkel anguckt, die sind so dick wie mein Bauchumfang. Ist ein bisschen übertrieben, aber ja, die sind durchtrainiert, kein Gramm zu viel. Denn die müssen, die wollen in dem Rennen durchhalten, nicht einfach nur durchhalten, sondern die wollen siegen. Rennradfahrer haben die Eigenschaft, dass sie immer im Rudel auftreten. Ihr kennt das auch im Sommer, ja? Man muss plötzlich auf der Landstraße 10, 12 Rennräder auf einmal überholen, weil die gerne zusammenfahren. Und wenn Rennradfahrer an einem Rennen, also an einem Wettkampf teilnehmen wollen, dann haben die in der Regel auch einen Teamchef. Dann haben die jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht, wie sie die Taktik einsetzen können, um das Rennen zu gewinnen, um durchzuhalten bis zum Schluss. Ich will keine Predigt über Radsport halten, euch auch nicht dazu bekehren, aber es ist ein Bild, was wir im Blick halten müssen, können, um den Text, um den es jetzt gleich geht, zu verstehen. Was meint der Hebräerbriefschreiber damit? Wenn er sagt, ihr könnt das vorne mitlesen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und mit den Versen knüpft der Schreiber direkt an Kapitel 11 an und macht deutlich in dem Kapitel, hey, Abraham, Isaac, Jakob, nehmen wir Abel noch dazu, Sarah, Mose, David, er reiht eine ganze Menge Leute aus dem Alten Testament aus, auf den, die den hebräischen Christen bekannt waren und als Glaubensvorbilder, als Zeugen auch anerkannt waren, und sagt ihnen, hey, genauso wie die können wir diesen Kampf bestehen. Wir können durchhalten und die sind uns Beispiele, Vorbilder dafür, an denen wir uns orientieren können, wo wir uns inspirieren lassen können. Auf sie können wir aufschauen und Inspiration tanken. Ein erster Gedanke, auf sie können wir aufschauen und Inspiration tanken. Ich glaube aber, wir brauchen gar nicht so weit in die Vergangenheit zu gehen. Wir können in unsere nähere Geschichte gehen und gucken, Mensch, welche Glaubensvorbilder kennen wir? Gehen wir bis Luther oder Bonhoeffer, Erich Sauer, Mutter Teresa vielleicht. Oder Hans-Peter Reuer ist im letzten Jahr heimgegangen und war für viele ein Vorbild. Eine Biografie, die sich auf jeden Fall zu lesen lohnt von ihm. Aber selbst das ist ja noch irgendwie entfernt, denn viele von denen kennen wir nicht persönlich. Gucken wir in die eigene Familie, die eigene Vergangenheit zurück. Mein Papa, durchgehalten, das Ziel erreicht vor 11 Jahren. Sein Vertrauen auf Gott ist mir ein riesiges Vorbild. Meine Oma, durchgehalten, Ziel erreicht vor 2 Jahren, trotz dass sie wegen Zucker 2 Beine abgenommen bekommen hat. Auf Gott vertraut, bis zum Schluss, Ziel erreicht. Wer fällt euch, wer fällt dir ein, der, die dir ein Vorbild im Glauben ist, mutmachend, wo du sehen kannst, es ist wirklich möglich, bis zum Ende durchzuhalten, wie hier in dem Text steht, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und wenn man dieses Bild mit den Glaubenszeugen und mit diesem Wettkampf zusammendenkt, dann könnte man meinen, diese Glaubenshelden sind wie Zuschauer. Rechts und links an der Rennbahn jubeln uns zu und sagen, halte durch, es ist nicht mehr weit, du kannst es schaffen. Ich habe es auch geschafft. Aber es sind nicht sie, die uns akustisch irgendwas zurufen, sondern es ist ihr Glaubensvorbild, ihr Lebenszeugnis, das uns Mut macht. Uns zuruft, halte durch, halt an Jesus fest. Halte an Gott fest, du wirst den Kampf bestehen, du wirst über die Ziellinie fahren oder laufen, vom Bibeltext her. Das Leben hat seine Höhen und Tiefen, das ist kein Geheimnis. Aber mit dem Blick und Vertrauen auf Jesus Christus hat es das ewige Leben als Ziel, als Perspektive. Ein Nachfolger Jesu, das wird an diesem Text deutlich und auch an anderen Texten von Paulus, ein Nachfolger Jesu gleicht nicht einem harmlosen Spaziergänger, der durch die Wälder schlendert. Die Disziplin, in der ein Nachfolger antritt, ist nicht Sightseeing oder eine Kaffeefahrt. Es ist ein Wettkampf, denn das Leben mit Gott nach Gottes Maßstäben und Werten in einer Welt, in der ganz andere Maßstäbe und Werte zählen, gleicht einem mühevollen Wettkampf. Keine Frage, wir sollen, wir dürfen das Leben genießen, das Gott uns schenkt. Aber es ist einfach auch mühsam, wenn du Leuten, die dich verletzt haben, die dir wehgetan haben, wenn du sie lieben sollst oder ihnen vergeben sollst, das kann mühsam sein. Wenn du auf Dinge verzichtest, die offensichtlich anderen Spaß machen, nur weil Gott in seinem Wort sagt, das ist nicht gut für dich und das ist Sünde. Wenn du ausgelacht, angeklagt oder verachtet wirst, weil du in kritischen Fragen eine biblische Meinung hast, bloß weil die vielleicht nicht mehr up-to-date, zeitgemäß bzw. uncool ist. Das kann mühsam sein. Ich glaube, es gibt bequemere Wege, durchs Leben zu kommen. Bin ich fest von überzeugt. Aber die Frage ist, führen die auch über die Ziellinie ins ewige Leben? Es ist aber nicht nur die große Anzahl von Zeugen, die der Hebräerbriefschreiber den Leuten damals aufzählt und uns und wir uns vor Augen halten können, sondern es ist Jesus selbst, den wir als Glaubensvorbild nehmen können, um im Wettkampf nicht das Handtuch zu schmeißen, unter den Anstrengungen aufzugeben. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, schreibt er, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Die Hebräer und damit auch wir sollen unseren Blick auf Jesus wenden. Weg von den Dingen, die uns drücken, die uns niedermachen. Als Gottes Sohn war er sich nicht zu schade. Er kommt in diese Welt. Er lässt all das hinter sich. Die Herrlichkeit bei Gott lässt er hinter sich, wird Mensch und geht in diesen gleichen Wettkampf rein, in dem wir sind. Er hat den Wettkampf selbst bestritten. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Er ist es, der den Tod besiegt hat. Er ist es, den Gott nach 3 Tagen wieder auferweckt hat. Er ist es, der zur Rechten Gottes sitzt. Er hat den Heiligen Geist seinen Nachfolgern gegeben und ist damit quasi mitten unter uns, mitten in uns. Er ist tatsächlich bei uns bis ans Ende dieser Welt. Das können wir uns in diesem Wettkampf immer vor Augen halten. Wir können unseren Blick von den Leiden und der Last hin zu Jesus wenden, ihn im Fokus behalten. Und ich habe in dem Bibelkommentar in der Vorbereitung eine Aussage gefunden, die finde ich echt stark, die ist aber erklärungsbedürftig. Steht in der Wuppertaler Studienbibel, im geistlichen Leben gilt das Gesetz, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Lassen wir uns von den Sorgen und Schwierigkeiten des Alltags gefangen nehmen, so wird unser Glaubensleben freudlos werden. Weiter, das gebe ich jetzt ein bisschen freier wieder, war dann der Vergleich mit Petrus. Wie war das mit Petrus? Als er aus dem Boot aussteigt und will auf dem Wasser Jesus entgegengehen, ist ja echt mutig, ne? Und er geht unter, weil er auf die Wellen schaut und kriegt Schiss vor den Wellen. Jesus aus dem Blick verloren. Not, Bedrängnis, durch die wir gehen, erscheint in einem anderen Licht, wenn wir die Herrlichkeit dahinter in den Blick gewinnen. Wir dürfen aufsehen auf Jesus, mit der Wirklichkeit des Unsichtbaren rechnen. Auf den Unsichtbaren schauen. Ich dachte, klasse Gedanken, aber wie machst du denn das, auf einen Unsichtbaren schauen? Kannst du ja nicht fokussieren, siehst du nicht. Wie geht das, auf Jesus schauen? Wie machst du das? Wie macht ihr das in eurem Alltag? Auf Jesus schauen. Ein Rennradfahrer, der mitten im Wettkampf ist, der hat seinen Trainer auch nicht dabei. Der sitzt auf dem Fahrrad, seine Waden brennen, seine Oberschenkel brennen, er muss treten, ist kurz vorm Aufgeben. Er hat seinen Trainer nicht dabei. Aber er hat die Dinge, die der Trainer ihm vorher eingepläut hat, die er ihm mitgegeben hat, die hat er vor Augen. Und Jesus ist ja nicht einfach unser Trainer, sondern wie eben gesagt, durch den Heiligen Geist ist er wirklich bei uns. In Johannes 16, Vers 14 bis 15 sagt Jesus, ich sende euch den Heiligen Geist, das, was er euch sagen wird, das bekommt er von mir. Das, was er euch mitgeben wird, bekommt er von mir. das Versprechen von Jesus am Ende des Matthäusevangeliums, bei uns zu sein, bis ans Ende dieser Welt, ist keine Worthülse. Wir sind in diesem Wettkampf nicht allein. Und wenn du auf deinem Fahrrad sitzt oder am Laufen bist, je nachdem, welches Bild dir eher passt, dann können wir auf diese Vorbilder schauen, uns davon ermutigen, inspirieren lassen, Kraft tanken bei Jesus und durchhalten. Gibt es Leute, die dich inspirieren? Vielleicht eine Biografie, die du gelesen hast und wo du sagst, boah, die kann ich gleich unten beim Kaffee trinken anderen weiterempfehlen. Musst du unbedingt lesen. Hammer. Oder andere Gedanke dazu, wie kannst du Jesus im Blick behalten? Klar, du kannst dir ein Bild, was sich jemand von Jesus gemacht hat, oder ein tolles Bild auf deinem Computer oder deinem Handy als Hintergrundbild speichern und das Bild assoziierst du dann mit Jesus und erinnerst dich deshalb daran. Ich habe gehört, es gibt Uhren, da kann man einen Vibrationsalarm einstellen, 12-mal am Tag oder so, und diese Uhr vibriert dann. Leute nutzen so eine Uhr, um, wenn sie diese Vibration spüren, ist nur ein kurzes Signal, aber man spürt das deutlich, denken sie an Jesus und haben im Alltag Jesus im Blick. Was hilft dir, Jesus im Blick zu behalten, auf ihn zu schauen in diesem Wettkampf? Wenn die Hebräer und auch wir die Ziellinie erreichen wollen, dann müssen wir abspecken und durchhalten. Das ist mein zweiter Gedanke. Abspecken und durchhalten. Wie ein Sportler sollen wir alles, was uns hindert, wie unnötigen Ballast abwerfen oder gar nicht erst mitnehmen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, schreibt er. An der Stelle bin ich auf dieses Rennrad gekommen, weil ich habe gedacht, stell dir vor, du trainierst in einem Wettkampfteam und du gehst zu deinem Trainer und sagst ihm, hör mal, ich habe da ein wichtiges Anbauteil dabei. Holst den Gepäckträger raus und sagst ihm, das sind ein paar Sachen, die möchte ich unbedingt mitnehmen. Die sind mir so wichtig. Ich denke, der Trainer, der wird gar nicht erst fragen, was du mitnehmen willst. Der reißt dir diesen Gepäckträger aus der Hand, haut dir den um die Ohren und fragt dich, meinst du es wirklich ernst? Meinst du es wirklich ernst, den Wettkampf anzutreten? Es ist absurd, auf einem Rennrad einen Gepäckträger zu montieren. Nicht, weil das unästhetisch aussieht, sondern weil es im Wettkampf einfach hindert. Das tut man nicht, wenn man an einem Wettkampf teilnehmen möchte. Es kann sein, der Schreiber des Hebräerbriefes hat die Leute damals herausgefordert mit so alten Gesetzen, die sie von ihrem jüdischen Glauben her noch kannten und die Pharisäer ihnen aufgedrückt haben, oder diesen ganzen Opferritualen zu brechen, das hinter sich zu lassen, diese Last, weil Jesus sie davon freigemacht hat. Ich weiß nicht, was Dinge sind, die dich hindern könnten, die dir eine Last sind. Interessant ist auch irgendwie, dass er hier unterscheidet zwischen Dingen, die hindern, und Sünde. Das sind zwei voneinander getrennte Dinge in diesem Text. Sünde, je nachdem, kann man durch die Bibel relativ schnell aufdecken und sagen, okay, das ist nicht korrekt, das ist kein Verhalten, was zu den Wettkampfregeln im Reich Gottes gehört. Aber Dinge, die uns hindern, die müssen nicht unbedingt schlecht oder böse sein. Die könnten aber unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Aufmerksamkeit rauben, die wir in diesem Wettkampf brauchen. Ich glaube, das ist ein sensibles Thema, deshalb möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, so, ihr dürft das, das und das nicht. Aber ein paar Beispiele trotzdem nennen. Denn, also einfach irgendwelche medialen Geräte, mit denen wir fernsehen können oder ins Internet oder was auch immer gehen können, die sind super, aber die haben auch die blöde Eigenschaft, dass sie uns unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit rauben können. Da guckst du nachts einen Horrorfilm und kannst nicht mehr einschlafen, weil du denkst, ach du Schreck, wer kommt gleich aus dem Schrank? Ja? eine der aktuellen Jahreszeit dekorierte Wohnung, immer blitzeblank geputzt oder ein tipptopp gepflegter Vorgarten. Die haben was, definitiv. Aber wenn du das machst, um mit dem Wettrüsten deiner Nachbarn mitzuhalten und nicht blöd dazustehen und gucken musst ständig, was machst du neu, was haben die und so, dann kann das unter Druck setzen und dann kann das dein Leben irgendwie schwer machen. Ein Handy ist auch klasse, ne? Ist auch nicht unbedingt böse, mit der Chance, Spiele darauf zu zocken, immer und überall erreichbar zu sein, hat aber seine Tücken. Angenommen, du machst gerade, klassisch nennt man stille Zeit, du liest Bibel und betest und du kriegst eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht, Facebook, Twitter, welche Nachricht auch immer und sagst Gott, warte mal kurz, ich muss mal gucken, ob das wichtig ist. Mir geht das manchmal so, dass ich da sitze und denke, oh, Handy vibriert, ich muss mal gucken. Das lenkt unsere Aufmerksamkeit von Gott weg. Natürlich können auch Sorgen oder Ängste uns beschweren und uns in diesem Wettkampf fesseln. Gibt es Dinge, die dich daran hindern, mit Gott unterwegs zu sein, auf ihn zu vertrauen und diesen Wettkampf ausdauernd durchzuziehen? Was hindert dich? Eben deutlicher ist es an dem Punkt, wenn es um Sünde geht, um Dinge, die nicht korrekt sind. Im Radsport, es ist klar, Doping ist nicht erlaubt, verstößt gegen irgendwelche Wettkampfordnungen, auch wenn es nicht immer aufgedeckt wird, manchmal Jahre später, siehe Nachrichten des letzten Jahres. Und aber ein Jünger Jesu, der hat keinen Platz, Sünde mitzunehmen. Wir haben keinen Platz, auf unserem Fahrrad, auf dem Gepäckträger Sünde mitzunehmen. Die Schwierigkeit ist, und das wird hier auch deutlich, Sünde, das ist irgendwie tricky. Das ist Luther und die Elberfelder Übersetzung, die schreiben da, die Sünde, die uns so leicht umstrickt, die uns um den Finger wickelt, ein Netz um uns spinnt. Kaum hast du dich versehen, hängst du drin. Was ist es, was ich ablegen müssen, weil es uns hindert in diesem Wettkampf? Wie voll ist dein Gepäckträger? Hast du überhaupt einen Gepäckträger montiert? Ich stelle mir das vor, das ist wie, ich fahre nicht Rennrad, ich fahre Mountainbike, aber das ist wie mit nicht aufgepumpten Reifen zu fahren. Das ist so mühsam. Du trittst und kommst nicht voran. Das hindert uns, das macht unseren Weg schwer. Man könnte dazu auch anders fragen, gibt es Dinge, die du bewusst aufgegeben hast um Jesu Willen? Nicht, weil sie falsch sind oder weil sie schlecht sind, sondern um Jesu Willen. Wenn ein Sportler feststellt, dass da was auf seinem Gepäckträger ist, dann muss er das loswerden, ne? Er könnte dann zu seinem Trainer gehen, wir können zu unserem Trainer gehen, uns einen Rat holen und ihn fragen, so was macht man jetzt damit? Und dann diesen Rat befolgen. Und dann, dann ist dir vielleicht jetzt was bewusst geworden, du stellst fest, okay, das hindert mich in diesem Wettkampf. Und du gehst zu Jesus, sagst ihm das, gehst mit Jesus ins Gespräch, wir können mit Jesus reden darüber, ne? Du sagst ihm das und er sagt, alles klar, das ist krass. Das heißt erstmal 10 Liegestütze, das heißt erstmal 1000 Liegestütze, Wettkampfsperre und erstmal aus die Maus, ne? Ich würde mir beim nächsten Mal überlegen, was ich dem sage und was nicht. Aber so ist Jesus ja nicht. Wir können ihm vertrauen, wir können Jesus folgen. Letzter Gedanke, wir können Jesus folgen und ihm vertrauen, weil er es gut mit uns meint. Denn Jesus ist nicht so wie ein knebelnder Trainer, der wie auch immer, ja. Was sagt Jesus, wie er sein Traineramt in Anführungsstrichen ausführt? Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In den vier Evangelien finden sich eine Menge Beispiele davon, wo wir gucken können, Mensch, was hat Jesus gesagt? Wie hat er gelebt? Was sind Werte? Was sind seine Maßstäbe, an denen wir uns orientieren können? Das, was dich, was mich hindert, unser Leben schwer macht, damit können wir zu Jesus kommen. Damit dürfen wir zu Jesus kommen und seinem Beispiel folgen. Als ich diese Woche, ich glaube, es war ein Mittwoch oder Donnerstag, ich habe versucht, unsere Kinder ins Bett zu bringen, Benny und Maren. Und wie das bei Kindern manchmal so ist, wollen die nicht ins Bett gehen. Zähne putzen war ein Krampf, Schlafanzug anziehen ging mal noch, aber Schlafsack anziehen, wo sie dann wussten, ich darf nicht mehr spielen, jetzt geht's ins Bett, da war es aus und vorbei. Ich merke dann innerlich, wie bei mir die Betriebstemperatur steigt und ich langsam am Überkochen bin. Ne? Aber weil ich gerade im Vorbereiten zu dem Text war, dachte ich, boah, Moment, stopp. Wie ist Jesus mit Kindern umgegangen? Da hat er an einer Stelle gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Himmelreich. Obwohl seine Jünger dachten, boah, nee, Stress jetzt gerade, wir haben keine Zeit, lass sie mal weg, es sind 10 wichtigere Dinge. Und ich dachte, alles klar, ich drehe jetzt noch mal eine extra Runde mit meinen Kindern, aber ins Bett gehen müssen die trotzdem. Ja? Eltern erinnern sich vielleicht, Kinder auch, wie so Begebenheiten sind. Meine Tendenz, innerlich gestresst zu sein, mich bei Dingen aufzuregen, das ist etwas, was mich hindert, was mich beschwert in diesem Wettkampf. Und dann merke ich, damit muss ich zu Jesus, damit darf ich zu Jesus gehen und ihm sagen, hey, hilf mir mal, wie können wir da rangehen? Wie kann ich deinem Beispiel folgen? Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wir sind in diesem Wettkampf nicht allein, das macht dieser Text deutlich. Ist es Jesus, sind es inspirierende Vorbilder, die wir uns nehmen können? Ist es auf jeden Fall Jesus und der Heilige Geist, wo wir Kraft tanken können? Jesus möchte uns wie ein Trainer darauf aufmerksam machen, wo und wie wir abspecken können und müssen, weil das einfach hinderlich ist. Sünde loszuwerden, um in dem Wettkampf nicht müde zu werden, sondern über die Ziellinie zu fahren in Jesu Arme. Der ist nämlich schon dort. Wir singen gleich 3 Lieder. Das erste Lied ist das Lied Jesus, wir sehen auf dich. Kommt voll von dem Bibeltext her. Jesus, wir sehen auf dich. Danach feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Etwas, das Jesus eingesetzt hat, damit wir uns jedes Mal, wenn wir es feiern, in Erinnerung rufen können, was hat er für uns getan? Er hat uns wirklich vergeben. Dinge, die uns beschweren, ob es Sünde ist, ob es Ballast ist, das will er uns wirklich abnehmen. Sein Wort steht. Und wenn euch etwas bewusst geworden ist, wo ihr merkt, boah, das ist ein Ballast, den muss ich loswerden, dann ist während dem Abendmahl, das ist ja oft, man kann das als peinliche Pause oder Stille bezeichnen oder empfinden, ihr könnt es auch einfach nutzen, um mit Jesus darüber ins Gespräch zu gehen und das Jesus zu sagen, Herr Jesus, du siehst das und das, hilf mir damit umzugehen, nimm mir diese Last ab, damit ich deinem Beispiel folgen kann, lernen kann von dir, Kraft und Inspiration tanken kann bei dir. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, du bist in diese Welt gekommen. Du hast diesen Weg auf dich genommen bis ans Kreuz, um uns von unserer Schuld, von unserer Last zu befreien. Ich lobe dich dafür. Und das ist etwas, was wir uns jeden Tag neu, jede Woche neu vor Augen halten müssen, dass wir wirklich diese Befreiung in Anspruch nehmen können, Tag für Tag. Bitte dich, öffne unsere Augen für den Ballast oder für Sünde, die wir mit uns schleppen. Und ja, nimm sie uns ab. Befreie uns davon, Herr. Und schenke uns den Blick auf die Herrlichkeit, auf ein Leben mit dir, damit wir durchhalten können bis zum Ziel. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.